Das Thema, das von mir gewünscht wurde und das ich auch gern bespreche, lautet: Wie kann ein Christ im Sieg leben? Dieses Thema ist gut formuliert. Es handelt sich allerdings um ein recht großes Gebiet, das damit abgesteckt ist, größer als man wohl allgemein annimmt. Wie man im Sieg leben kann, ist eigentlich der Grund dafür, dass Jesus einmal in die Welt kam. Sieg spricht von einem Kampf mit einem Feind. Von vornherein möchte ich einiges loswerden zu diesem Thema, das sehr wesentlich ist, und wenn man alles andere vergisst, sollte man das behalten. Der Sieg, in dem wir leben möchten, ist bereits errungen. Es geht hier um Stellvertretung. Und wenn jetzt Ausführungen folgen, wird es in großem Maße darum handeln, dass ein anderer an unserer Stelle gekämpft hat und diesen Sieg, in dem wir leben wollen, errungen hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite wollen wir auch zu Herzen nehmen und nicht vergessen. Sie wird nämlich sehr schnell und zu viel vergessen. Der Sieg, in dem wir leben wollen, ist noch zu erringen, ist zu erkämpfen. Und er wird nicht ohne Kampf zustande kommen. Viele Christen, besonders junge Christen, wollen diesen Sieg in den Schoß gelegt bekommen. So geht es nicht. Es gibt kein Geheimnis, keinen Schlüssel, der diesen Sieg fertig dir schenken würde. Du wirst damit rechnen müssen, wenn du im Sieg leben willst, was immer auch der Kampf sein mag, sei er in Gedanken, sei er in Worten, Afterreden, Wahrheitsfrage und so weiter. Was immer es ist, sei der Kampf in der Tat zu vollziehen. Ohne Leiden, ohne Verzicht, ohne Schmerzen, ohne Dahingabe von dem, das dir kostbar ist, wird der Sieg nie zustande kommen. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Diese zwei Wahrheiten scheinen sie zu kollidieren. Aber das ist die Wirklichkeit. Und ob wir das zunächst verstehen oder nicht, so schildert uns Gott die Angelegenheit. Und wir werden eben damit zu rechnen haben, mit dieser Wirklichkeit, wenn wir überhaupt an einem Sieg interessiert sind. Das soll von vornherein klar sein. Einerseits handelt es sich um Stellvertretung, andererseits handelt es sich darum, wenn wir diesen Sieg erleben wollen, werden wir zu leiden haben, zu kämpfen. Sieg spricht also von einem Kampf mit einem Feind. Wir Christen haben es bekanntlich mit drei Feinden zu tun: Teufel, Sünde und Welt. Wie man sie überwindet, darüber gibt uns Gottes Wort reichlich Auskunft. Bei den drei Feinden ist es für uns wohl am wichtigsten zunächst, wie wir über die Sünde siegreich sein können. Da wollen wir beginnen. Ich freue mich über die einleitenden Worte von hier aus und vom Chor aus, von den Sängern aus. Sie waren sehr treffend. Sie sind alte Worte. Das war mir zunächst klar, als ich Psalm 119, Vers 105 hörte. Aber ich habe mich ausdrücklich bewusst eingestellt, ich will jetzt hören, was er sagt. Und ich bin sehr gesegnet worden durch die Worte, die darüber gesagt wurden und die Texte, die dazu noch gelesen wurden. Sie waren beherzigenswert, wunderbare Worte, Ewigkeitsworte. Ohne sie sterben wir, mit ihnen leben wir. Warum sage ich das so nachdrücklich? Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich war einmal jung und für mich ist es nur einige Jahre her, dass ich ein Jugendlicher war. Ich habe alle Generationen bis über 80 Jahren durchlebt. Und es ist wie gestern, als ich dort war. Und ich kann jede Generation verstehen. Ich kann die Kinder verstehen. Denn es war nicht lange her, da war ich ein kleiner Junge. Ich kann die Jugendlichen sehr gut verstehen. Denn ich habe jahrelang gekämpft, gerungen und der Sieg wollte mir entfliehen. Ich weiß, wie es ist in den 20er und 30er Jahren. Ich weiß, wie es über die Mitteljahre hinausgeht. Und ich weiß, dass ich vor den Toren der Ewigkeit stehe. Und es ist mir klar geworden, dass die Auseinandersetzung im Leben, das Leben ist ein Kampf um Existenz und Verschiedenes, und zwischen Gut und Böse. Und mir ist bewusst geworden, dass dieser Kampf ein Kampf auf Leben und Tod ist, nichts Geringeres. Das heißt, wenn wir den Sieg erringen wollen, werden wir mit dem Tod zu rechnen haben. Der Feind ist nicht zufrieden, bis er den Sieg über uns hat. Das Böse geht nie auf Kompromisse ein mit dem Guten, nie. Die Kulturfragen sind nicht neutral, nie. Jede Kultur, jeder Aspekt einer Kultur, und sei es nur der Händedruck, ist nicht neutral. Er spricht von etwas Gutem oder von etwas Bösem. Wir werden uns daran zu gewöhnen haben. Das muss besonders der neuen Generation klar werden. Warum? Weil der Pluralismus so stark eingefunden hat in unser Denken, wir merken es nicht mehr, dass wir pluralistisch denken. Was heißt das? Das heißt, dass mehrere Alternativen, mehrere Möglichkeiten, in Anführungsstrichen, uns zur Verfügung stehen. Es ist nur eine Frage von Meinung. Es könnte das sein, das ist seine Meinung, dies ist eben meine Meinung. Wir ziehen um in ein anderes Land und wir stellen uns um. Warum? Es muss nicht unbedingt alles festgehalten werden. Es muss aber auf jeden Fall immer wieder neu gefragt werden, was hat Gott gesagt? Und dann werden wir das immer wieder erleben, ich auch, dass an dieser Stelle ich meine Meinung zu ändern habe, zu lernen habe. Auf der anderen Seite werde ich festhalten wollen und nie fahren lassen, was immer auch die ganze Umgebung sagt. Deshalb ist das so wichtig, was wir bereits gehört haben. Es geht um Gottes Reden. Und wir wollen nicht so tun, als ob wir schon alle Fragen beantwortet hätten. Ich auf jeden Fall habe sehr viele Fragen. Wir werden auch damit rechnen müssen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Mose hat schon festgehalten, die Geheimnisse gehören unserem Gott. Das Geoffenbarte hat er uns gegeben. Es ist nun eben so, wenn man mit einem Gott lebt, der größer ist als wir, dann gibt es Gewisses, das wir nicht verstehen können. Allmählich bekommt man mehr Licht, aber es wird immer etwas geben, das wir nicht verstehen können. Aber wir dürfen genug bekommen, genug Licht, dass wir wirklich in Reinheit mit Gott leben können, dass wir ihm nachfolgen können, jeder an dem Platz, wo Gott ihn hinführt. Kommen wir nun zu der Frage, wie kommt es denn dazu, dass wir sündigen, bevor wir vom Sieg sprechen? Wie verlaufen die Dinge? Wie geschieht es, wenn jemand nicht Sieg hat? Was ist das? Was geschieht da eigentlich? Die Sünde kommt zu uns in Form einer Versuchung. Eine Versuchung ist eine Einladung. Und die Versuchung wird herangetragen an uns, einmal durch den Satan von außen, wie im Garten Eden, zweitens von unserer sündigen Umwelt. Um uns her gibt es Sünde, zu sehen, zu hören, zu spüren. Menschen um uns her sind sündig. Und von dort her kommen sehr viele Versuchungen auf uns zu. Aber dann, wohl am meisten, kommt die Versuchung durch unser eigenes Wesen. Dr. Unruh, einer meiner Lehrer, sagte, wir haben Klebstoff in uns. Das heißt, in uns ist etwas Verwandtes mit dem, was von außen auf uns zukommt. Das war bei Adam und Eva nicht der Fall. Sie waren sündlos. Die Versuchung kam nur von außen. Bei uns ist das anders seitdem. Sie kommt von außen und von innen. Jakobus teilt uns mit, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust weggezogen und gelockt wird. Pass mir gut auf. Das Angebot ist ein Angebot der Zufriedenstellung. Das wollen wir. Jeder von uns sucht Freude und Frieden. Und die Versuchung zum Bösen kommt in dieser Form und bietet uns das an. Deshalb ist sie so angenehm und so verführerisch. Und da entsteht der Kampf. Das heißt, wir werden Nein sagen müssen zu unserem Wunsch nach Freude und Frieden. Es ist keinem Kind Gottes gewährt, immer froh zu sein, immer Frieden und Ruhe im Herzen zu haben. Das haben wir gestern auf der Hochzeit gehört. Es gibt auf diesem Seeweg der Ehe und überhaupt in unserem Leben immer wieder auch den Sturm, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Das gehört zu unserem Pilgerweg zwischen hier und Himmel. Jeder von uns wird versucht, wenn er gelockt wird. Die Versuchung ist also eine schlichte Einladung, eine Einladung, bestimmte Wünsche zu erfüllen. Diese Wünsche sind zunächst einmal ganz gesunde Wünsche. Adam und Eva hatten sie, ehe sie sündigten und zu Sündern wurden. Die Begehren sind uns also mit unserem Erschaffenwerden mitgegeben, aus gutem Grund. Sie erhalten uns am Leben. Das Verlangen zu essen erhält uns am Leben. Auch Jesus hatte diese Wünsche und konnte auf diesem Wege angesprochen werden als Mensch. Und er war ohne Sünde. Und dennoch konnte er versucht werden. Konnte also versucht werden, eingeladen, seine Wünsche, die bereits vorhanden waren, zu erfüllen. Aber auf verkehrte Weise. Dreimal wurde er so eingeladen. Genau wie Adam und Eva. Es sind nämlich drei Wünsche. Das Verlangen zu genießen, Jesus hatte Hunger. Das Verlangen zu haben, Jesu Versuchung war es, das Verlangen nach Macht und Reichtum der ganzen Welt. Die hatte Gott ihm bereits versprochen. Ich gebe dir die Enden der Erde als dein Erbteil. Es war nicht verkehrt für Jesus, die ganze Welt, einschließlich uns alle, in seinen Besitz zu bekommen. Er ist der absolut Gute und wünscht nur das Gute für die Schöpfung, die er aus guten Absichten zustande kommen ließ. Er hatte diesen Wunsch. Er sollte jetzt von Satan her auf verkehrte Weise erfüllt werden. Es ist natürlich nicht zustande gekommen. Und drittens das Verlangen zu sein, ein zweifaches Verlangen. Zuerst einmal einfach am Leben zu sein. Niemand von uns will sterben. Und das ist nicht verkehrt, das ist gut. Dadurch bleiben wir auch am Leben, dass wir leben wollen. Aber es ist nicht nur so, dass wir einfach am Leben bleiben wollen. Jeder von uns hat ein Begehren nach Bedeutung. Wir wollen etwas sein. Und das ist nicht verkehrt, denn wir sind im Bilde Gottes geschaffen, da kommt das her. Wir kommen auf die Welt mit Bedeutung, wir sind nicht nichts. Und wir wollen auch nicht nichts sein. Wir wollen etwas sein, etwas bedeuten. Ein guter Wunsch, auch Jesus wollte das. Also diese Wünsche sind zunächst gute Wünsche, sie sind dem Menschen gegeben, von der Schöpfung her, mit der Erschaffung. Das sehen wir an Adam und Eva und an Jesus. Auch unsere ersten Eltern, als sie noch keine Sünder waren, wurden auf diese drei Straßen zur Sünde eingeladen. Im Gegensatz zu Jesus willigten sie ein. Dadurch wurde ihr Wesen aber verändert. Die drei gesunden Wünsche wurden ungesund, verkrümmt, verbogen. Sie wurden zu Lüsten, anstatt dass sie Wünsche blieben. Das ist uns durch unsere Geburt nun vererbt, seit Adam und Eva Kinder bekamen. David bekennt: Siehe, in sündlichem Wesen bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und das Großtun dieses Lebens, ist nicht aus dem Vater. Weil unsere Wünsche nun sowohl böse als auch gut sein können, brauchen wir Licht auf unserem Wege, wie es der Psalmist ausgedrückt hat. Doch stecken wir in einem Dilemma. Denn das gewünschte Licht ist uns bereits reichlich gegeben worden. Aber wir gehen nicht in diesem Licht. Wir haben die Lösung, wir nutzen sie nicht. Das sind die Tatsachen. Und deshalb sind wir hier heute Morgen, um dieses einmal zu bedenken. Was ist hier los? Was ist hier fest? Wie kommen wir weiter? Wir stecken hier in einem Dilemma. Paulus beschreibt dieses Dilemma in Römer 7. Das gewünschte Licht ist uns reichlich gegeben, aber wir gehen nicht in ihm. Am Sinai hatte Gott dem Menschen seine Maßstäbe kundgetan. Genau gesagt, in 10 Worten und ab Kapitel 21, 2. Mose, beginnt die Auslegung, die Anwendung. In diesem Fall sieht das so aus. In dem Fall sieht das so aus, die 10 Gebote einzuhalten. In dem Fall sieht das so aus. Detailliert Licht gegeben. Aber niemand hielt sie ein, diese Vorschriften. Jesus war der Gott, der Mose das Gesetz gegeben hatte. Aber als er auf die Erde kam, musste er feststellen, Johannes sagt das und zitiert Jesus, keiner von euch hält das Gesetz ein, nicht einer. Später bekannte Petrus, der Sprecher für die treueste Nachfolgerschaft Jesu, also es ging um Menschen, die nun gewissen Fortschritt zu verzeichnen hatten, er sagte, er bekannte dieses vor einer auserlesenen Schar der ersten Gemeinde Gottes in Jerusalem und sagte, was versucht ihr also nun Gott, ein Joch auf den Nacken der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Gott hatte Licht gegeben, aber Petrus gesteht, nicht nur haben sie nicht in diesem Licht gewandelt, sie konnten es nicht. Sie waren nicht imstande, es zu tun. Mit dem Licht des Gewissens ist es auch nicht besser als mit dem Licht des Gesetzes. Denn in Römer 2 heißt es, wenn die, die von den Völkern sind, nicht aus Israel, jene, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das vom Gesetz geforderte aber tun, sind diese, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes, geschrieben in ihren Herzen, aufweisen, indem ihr Gewissen oder Mitwissen, wörtlich, das griechische Wort heißt Mitwissen, ein Wissen, das uns mitgegeben wurde in der Geburt. Ihr Gewissen mitbezeugt und indem zwischen ihnen wechselweise die Gedankenurteile anklagend oder auch entschuldigend sind. Das habt ihr auch erlebt, nicht wahr? Jemand macht etwas, sofort klickt etwas in meinem Denken, das ist nicht richtig, das macht man nicht. Andererseits werden wir an etwas erinnert und plötzlich kommt ein sehr schneller Gedankengang, um uns zu entschuldigen. Wir wollen nämlich nicht Schuldner sein, sondern wir wollen gute Menschen sein. Und so finden wir irgendwie einen Weg, um uns als Gerechte hinstellen zu können. Paulus beschreibt dieses. So macht der Mensch es. Man braucht also nicht das Gesetz Moses zu besitzen, ohne genau zu wissen, was das Gesetz Moses sagte, denn es ist geschrieben worden in unser Gewissen. Paulus selbst gesteht im selben Schreiben, Römer 7, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. In der Tat, ich bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Das verstehen manche Leute nicht. Unter die Sünde verkauft heißt nicht, dass ich dazu verurteilt bin, immer wieder das Böse zu tun. Das ist nicht, was Paulus sagt. Wenn ein Sklave verkauft wurde oder gekauft wurde, dann hieß das, dass er ewiglich nun in den neuen Besitz kam. Und dass wir Sünder sind von Natur, wird so bleiben, bis wir sterben. Wir sind unter diese Situation verkauft. Sie wird sich nicht ändern. Wir tragen in uns die Erbsünde. Deshalb können die Schreiber der Heiligen Schrift sagen, wir werden von innen her versucht, jeder von uns, weil dort dieser Klebstoff ist, diese Sünde, die uns einlädt. Es gibt die Sünde also vor der Sünde. Die Sünde des Seins vor der Sünde der Tat. Ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich ausführe, nicht immer, aber wenn ich es ausführe, wenn ich sündige, jetzt beschreibt er, was da geschieht. Was ich ausführe, wenn ich sündige, kenne ich nicht. Es ist mir fremd. Ich will es nicht. Ich bejahe es auch nicht. Denn nicht, was ich will, dieses tue ich, sondern was ich hasse. Also stimmt er dem nicht zu. Dieses übe ich aus, dann, wann ich das Gesetz breche, wenn ich tue, was ich nicht tun sollte. Wenn aber das, was ich nicht will, wenn dieses ich ausübe, stimme ich dem Gesetz bei, dass es edel ist. Das Gesetz hatte das Richtige gesagt. Ich stimme dem zu, ich will es nicht tun, ich habe es aber doch getan. Aber nun führe nicht länger ich es aus, jetzt unterscheidet er. Eigentlich führe nicht länger ich es aus, der ich nicht das Böse tun will, sondern die in mir wohnende Sünde, die ich geerbt habe. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Gutes nicht wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Ausführen des Edlen finde ich nicht. Die Kraft zum Sieg befindet sich nicht hier. Deshalb sagte Petrus, wir konnten nicht. Diesen Aspekt im Kampf mit der Sünde will Paulus einmal klar gemacht haben, den römischen Christen. Wie finden wir nun aus dieser Not heraus, aus diesem Dilemma? Wir haben Licht, wir gehen aber nicht im Licht, wenn wir sündigen, wenn wir nicht Sieg haben. Zuallererst muss klar sein, es ist Gott, der rettet. Keiner von uns kann sich helfen. Niemand. Wir können uns nicht mit den Schuhriemen aus dem Dreck holen. Wir gehen nur tiefer hinein. Wir müssen von außen her Hilfe bekommen. Als der Apostel Petrus den vorhin erwähnten Satz, was versucht ihr also nun Gott, ein Joch auf den Nacken der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten, als er diesen Satz auf jenem wichtigen Zusammentreffen in Jerusalem sprach, war das nicht sein letzter Satz. Sein unmittelbar nächster Satz war die Antwort auf dieses Dilemma. Vielmehr glauben wir, sagte er, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden. Aha, da ist der Sieg. Zwischen diesen zwei Sätzen aber liegt ein langer Weg. Diesen hat Paulus sich einmal Zeit genommen, in einem Schreiben an die Christen in Rom aufzuzeichnen. Beginnend mit der zweiten Hälfte des ersten Kapitels im Römerbrief, deckt der Apostel das große Versagen des Menschen auf. Er nimmt sich Zeit, und deshalb nehme ich mir auch Zeit, einmal dort anzufangen. Selbst das erwählte Volk Gottes, sagt er, ist nicht imstande gewesen, Gottes Vorschriften einzuhalten. Am Ende dieser Schilderung lautet das Urteil über alle Menschen. Alle sündigten. Und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Wir messen nicht entsprechend. Da fehlt etwas an Gutem. Wenn wir in den Himmel kommen wollen, in die Gemeinschaft mit Gott, werden wir genauso heilig zu sein haben wie Gott. Niemand kommt in den Himmel, der nicht genauso gut ist, wie Gott gut ist. Paulus sagt, wir Menschen sind nicht so gut, wie Gott ist. Da fehlt etwas. Bei jedem. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger vielleicht. Aber bei jedem fehlt es. Aus Werken des Gesetzes, aus Leistung einer Regel oder einem Gebot gegenüber, wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. In Rheindeutsch, wer auch nur einem Gebot Gottes nicht nachgekommen ist, ist des Todes schuldig. Das sagt Gott mehrere Male in seinem Wort. Die Beweisführung für dieses Urteil hat Paulus in zwei Kapiteln so sorgfältig durchexerziert, dass, ich zitiere ihn, jeder den Mund halten muss und die gesamte Welt unter das gerechte Gerichtsurteil vor Gott kommt. Wir stehen also vor Gott als zum Tode Verurteilte. Mit sämtlichen Leistungsversuchen des Menschen ist es also zu Ende. Das ist aber der Punkt, wo Gott selbst das große Aber schreit. Aber zum Erkennen dieses Punktes muss es zuerst bei jedem von uns kommen. Aber Gott, sagt er den Ephesern, der reich war an Barmherzigkeit, brachte wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, auch uns, die wir tot in Übertretungen waren, zum Leben, zusammen mit Christus. Durch Gnade seid ihr gerettet. Was Gnade heißt, dazu wollen wir noch kommen. Durch die Gnade Gottes sind wir von seinem Zorn befreit. Wie er das zu Wege gebracht hat, beschreibt der Apostel ab der Mitte des dritten Kapitels im Römerbrief bis zum Ende des fünften Kapitels. Da beschreibt er, wie der Sieg errungen wurde. In den nächsten drei Kapiteln sagt er, also 6-8, wie wir durch die Gnade gerettet bleiben. Wie wir durch die Gnade gerettet werden und wie wir durch die Gnade gerettet bleiben, das ist unser Thema. Nachdem er das Heil für die Verlorenen geschildert hat, zeigt er uns also das Heil für die Geretteten. Denn gerettet werden wir dreimal. Ich kann heute sagen, du kannst heute sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, ich wurde gerettet. Das ist mal unser geistlicher Geburtstag. Ich kann sagen, ich werde heute gerettet. Ich denke, es ist Charles Gabriel, der in einem Liede schreibt, der Herr hat viel für mich getan, in einem Vers, der wohl nicht mehr so viel gesungen wird. Er rettet mich bei Tag und Nacht. Das ist wahr. Ich werde jetzt gerettet. Und drittens, nach der Heiligen Schrift, nach Petrus, werden wir einmal gerettet werden von der Gegenwart der Sünde, heute von der Kraft, als wir zum Glauben kamen, von der Strafe der Sünde, von der ewigen Strafe. Durch die Gnade sind wir von seinem Zorn befreit. Paulus beschreibt in Kapitel 6-8, wie wir also das Heil als Gerechtfertigte erleben können. Denn der Gerettete bleibt rettungsbedürftig. An dieser Stelle findet ein grundwichtiges Wort für einen Gläubigen Platz. Es ist ein Wort, das ein treuer Vater in Christus mir einmal gab als Jugendlichen. Es war der Vater des bekannten J.B. Töws. Es ist Kolosser 2, Vers 6, das mir seitdem sehr viel zum Segen gewesen ist. Wie ihr also Christus Jesus, den Herrn, annahmt, wandelt in ihm. Das Wort, durch das wir gerettet wurden, ist das Wort, durch das wir gerettet bleiben. Wurden wir durch Gnade gerettet, so leben wir als Gerettete durch Gnade. Wurden wir durch Glauben gerettet, so leben wir durch den Glauben. Wir sprechen von einem Glaubensleben. Wurden wir aus Barmherzigkeit gerettet, dann leben wir aus Barmherzigkeit. Wurden wir durch das Wort des Evangeliums gerettet, so leben wir durch das Wort desselben Evangeliums. Wir wurden gerettet, wir werden gerettet, wir werden gerettet werden aus und durch pure Gnade und daher durch ein Vertrauen auf Jesus Christus, den die Bibel Glauben nennt, den Gott zu unserem Heil uns gegeben hat. Gott hat uns Christus gegeben zu unserem Heil. Nun wollen wir einmal für einige Minuten noch in den Römerbrief hineinschauen und sehen, was Paulus dort zu sagen hat. Es geht nicht um eine Exegese, das heißt um eine Auslegung dieser Kapitel. Das habe ich an einem anderen Ort gemacht. Ich denke, vor Jahren habe ich mal in 3 Gemeinden in Neuwied bzw. Weißenturm über den Römerbrief gesprochen. Und diese Kapitel waren eingeschlossen. Heute möchte ich und vielleicht auch morgen einmal sehen, wie weit wir kommen. Aber ich möchte langsam gehen. Ich weiß, wie schwierig dieses Thema ist. Es geht um viel mehr, als wir manchmal denken. Es ist nicht so schnell in den Schoß gelegt. Wie Gott uns durch die große Not, die uns im Leben in dieser Welt durch Fleisch, Umwelt und Teufel bereitet wird, führt, zeigt der Apostel Paulus, wie gesagt, in Römer 6, 7 und 8. Wie es im Besonderen zu einem Sieg über Sünde kommt, führt er an 2 Stellen aus, in Kapitel 6 und am Anfang von Kapitel 8. In Kapitel 6 spricht er das Thema der Gerechtfertigte, bereits bei Gott in Gnaden stehende, und die Sünde. Wie verhalten sich die zwei zueinander? In den ersten 10 Versen geht es um Folgendes. Ein Leben in der Sünde kommt für uns als Gerechtfertigte, als Begnadigte, nicht mehr in Frage. Das muss geklärt werden. Es muss einmal ganz bewusst Schluss gemacht werden mit einem Leben in Sünde. Ganz klar. Der Abschnitt, Römer 6, 1 bis 10, beginnt mit den Worten: Was werden wir also sagen? Nicht was sollen wir, sondern was werden wir jetzt sagen? Warum diese Frage? Kurz zuvor, in Kapitel 5, Vers 20, hatte der Apostel nämlich gesagt, wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich. Er fragt, wie die Leser darauf reagieren werden. Werden wir bei der Sünde verbleiben, damit die Gnade zunehmen? Wie wirst du mit diesem Wort umgehen, fragt er den Leser. Gott hat reichlich Gnade dort, wo viel Sünde war. Was wirst du mit diesem Wort machen? Verstehst du das Wort, fragt er den Leser gleichsam. Das sei fern, sagt er. Er legt die Worte in unseren Mund. Kannst du das sagen? Das sei fern von mir, wie Josef, wie andere, die versucht wurden. Üben wir uns in diesem Wort, wenn die Versuchung kommt, das sei fern von mir. Das komme nie in Frage. Nie. Das muss uns einmal unter die Haut gehen. Keine Einwilligung, kein Vergleich, kein Kompromiss. Nie darf ein Sündigen in Frage kommen. Warum spreche ich so? Weil ich selbst aufgeweckt haben werden müssen. Ich habe geschlafen. Es muss einmal klar werden, es geht um Leben und Tod. Es muss einmal ernst gemacht werden mit der ganzen Angelegenheit. Sonst wirst du nie im Sieg leben. Das sei fern von mir, irgendwie zu sündigen. Dann ist man auf den Herrn geworfen, nicht wahr, wenn man so etwas sagt. Wie werden wir, fragt er, die wir der Sünde sterben, noch in ihr leben? Das ist auch ein schwieriger Satz. Da sagt man sofort, ich bin ja nicht gestorben. Moment einmal, sei nicht so schnell mit deiner Entschuldigung. Folge einmal dem Apostel in seinem Denken, in seiner Argumentation. Er kann nicht alles in einem Satz sagen, aber er sagt zunächst mal etwas Zusammenfassendes und dann wird er es ausführen. Was heißt das, der Sünde gestorben? Wie soll man dann noch in ihr leben, fragt er. In welchem Sinne sind wir gestorben? Also, wenn Christus für uns gestorben ist, an unserer Stelle, Jetzt müssen wir lernen, juristisch zu denken, das heißt nach dem Gesetz. Wenn Christus an meiner Stelle gestorben ist, dann ist sein Tod mein Tod. Einer ist für andere gestorben. Er nahm unsere Sünde auf sich und er starb meinen Tod. Vor Gott werden wir jetzt also für Gestorbene gehalten. Will ich jetzt aber wieder in dem leben, wofür Jesus starb, ist das ein Widerspruch. Ich war der Schuldner. Ich hatte in Sünde gelebt. Ich hatte das Gebot Gottes verbrochen. Jetzt nimmt Jesus diese Schuld für meinen Sündigen auf sich und stirbt, nimmt die Strafe dafür. Und jetzt soll ich wieder in denselben Morast wie früher? Dann mache ich doch den Tod Jesu für nicht. Dann spotte ich doch über Jesus, dass er für mich starb. Merkst du die Inkonsequenz? Die Tatsache, dass Jesus für mich starb, macht mich zum Schuldner, nicht mehr zu sündigen. Denn gerade dafür starb er ja, dass ich nicht mehr sündige. Er starb für die Strafe der Sünde. Er starb dafür, weil es schlecht war, weil es böse war, weil es Sünde war. Es war gegen Gottes Willen, dass ich sündige. Das hat Jesus auf sich genommen. Paulus sagt, dann kommt das Sündigen nicht mehr in Frage. Es ist ein neues Gebiet eröffnet worden. Nun beruft er sich auf ihr Getauftsein. Um es ihnen noch klarer zu machen, wenn sie Christen sind, rechnet er damit, dass sie durch Untertauchen getauft wurden. Sogar Luther sagt zu Kapitel 6 in seinem Römerbrief, wenn wir unter das Wasser getaucht sind. Die Untertaufe war damals allgemeine Sitte. Es hat sich geändert, aber so wurden auch Kinder damals getauft. Es war die Taufweise. Deshalb kann Luther so sprechen. Paulus auch, natürlich. Er rechnet damit, dass sie getauft wurden, aber durch Untertauchen. Wenn sie Christen sind, rechnet er damit, dass sie durch Untertauchen getauft wurden. Und er sagt, oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod hin getauft wurden. Wir wurden also mit begraben mit ihm. Halten wir inne. Wenn auch unsere Taufe viel später als die Bestattung Jesu geschah, es war vor langer Zeit und wir jetzt, wenn unsere Taufe also später gewesen ist als die Bestattung von Jesus, war sie dennoch, das heißt unsere Taufe, war dennoch, weil sie seinetwegen geschah, weil wir an ihn glaubten nämlich, war sie eine Bestattung mit ihm. Das will Paulus sagen. Wir folgten Jesus nach, wurden in der Taufe bestattet. Und das heißt, wir wurden mit ihm begraben. Mit unserer Taufe sagten wir, dass wir in Christus gestorben und begraben waren. Sein Tod war mein Tod, seine Bestattung meine Bestattung. Paulus argumentiert, sind wir Christen, so wurden wir getauft. Wurden wir auf den Tod Jesu getauft, so wurden wir mit ihm begraben. Wurden wir begraben, so waren wir vorher gestorben. Waren wir gestorben, so haben wir mit dem Sündigen aufgehört. Nicht zu schnell, also Römer 6 lesen. Mitdenken. Haben wir als Gestorbene mit dem Sündigen aufgehört, so gilt es, ein neues Leben zu führen. Da wir ja auch mit Jesus auferstanden sind, nicht nur gestorben und bestattet. Paulus sagt, wir wurden also mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf den Tod, damit, gleich wie Christus von den Toten erweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandelten. Denn wenn wir Zusammengewachsene geworden sind, nicht zusammengepflanzt, zusammengewachsen mit Christus, wann wurden wir mit Christus zusammengewachsen, eins mit ihm? Wann wurden wir eins mit ihm? Als wir uns bekehrten, an ihn glaubten, ehe wir getauft wurden. Denn nur solche, die bekehrt sind, werden getauft. Eine Taufe, die vorher geschah, gilt nicht als eine Taufe vor Gott. Das merkt man in Galater 3. Zu der Zeit unseres Glaubens an Jesus Christus werden wir durch den Einzug des Geistes Gottes eins mit Christus. Sein Geist, sein Lebensgeist kommt in uns und das macht uns wesensverwandt mit Jesus. Wir werden nicht Jesus, wir werden aber eins mit seinem Leben. Wir werden eins mit ihm. Er ist in uns und wir sind in ihm. Dieses Einssein mit ihm macht seine Geschichte zu unserer Geschichte, sodass sein Tod unser Tod ist, seine Auferstehung unsere Auferstehung. Der Apostel sagt, wenn wir zusammengewachsene geworden sind, bevor wir bestattet wurden, in der Ähnlichkeit seines Todes, werden wir es aber bestimmt auch sein in der Auferstehung. Von diesem in Kenntnis, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Was dieser alter Mensch ist, das hebe ich bis heute Nachmittag auf. Für jetzt ziehen wir einen Strich und wir wollen dem Herrn danken für das Wort, das wir gehört haben und bitten, dass es sein Werk tut durch den Heiligen Geist, wenn wir diesen Raum verlassen. Oder bereits schon, bevor wir ihn verlassen. Der Herr schenke es, dass es beherzigt wird, behalten wird in einem guten und feinen Herzensboden. Auch bei mir soll das so sein. Wir wollen jetzt uns etwas Zeit nehmen zum Gebet. Wir stehen dazu auf. Jeder darf sich beteiligen.